Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite hier an euch alle. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde, heute hier mal zu predigen. Ich hätte das eigentlich gar nicht machen müssen, weil alles, was in der Predigt vorkommt, kam im letzten Lied schon vor. Das ist eigentlich die ganze Predigt gewesen. Ich hätte mir die ganzen Worte, die ich aufgeschrieben habe, sparen können. Aber bevor ich anfange, wurde ich gebeten, freundlicherweise noch ein paar Worte zu mir zu sagen. Es ist nicht viel, was man da sagen muss. Ich werde jetzt bald 46, immer älter. Das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Ihr seid die Ersten, die mich mit Brille sehen. Ich werde auch alt. Nicht lachen, das war der Deal. Das ist tatsächlich das erste Mal, aber ich kriege es sonst nicht mehr hin. Gut, müssen wir jetzt durch. Das sieht dann so aus wie Herr Oberlehrer. Aber wenn es irgendwann zu lästig wird, setze ich sie ab oder schmeiße sie in die Ecke. Ich bin verheiratet, meine liebe Frau ist mit dabei heute, Karin. Wir wohnen in Biber, gemünd Biber, aber noch nicht so lange, vielleicht jetzt gerade 5 Jahre. Es werden im April 5 Jahre. Vorher sind wir in Büdingen unterwegs gewesen und wir selbst sind beide auch erst so 3, 3,5 Jahre wirklich im Glauben. Und das hat sich irre viel bewegt in dieser Zeit. Wir haben sehr, sehr viel erlebt, haben viel umgewälzt. Also unser ganzes Leben hat sich verändert. Viele Menschen sind nicht mehr in unserem Bekannten- und Freundeskreis. Das ist nach heutiger Sicht gut so. Habe ich natürlich nicht erwartet, dass es so kommt, aber so ist es. Aber wir haben neue Freunde und vor allen Dingen, wir haben eine riesengroße Familie gewonnen. Das macht's aus und das macht es wertvoll. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben selber 4 Kinder, sind Patchwork und glücklich, so wie wir sind, wie wir es haben. Und haben gelernt, dass Zufriedenheit auch eine Entscheidung ist. Und das ist ein wichtiger Punkt in unserem Leben und wir sind zufrieden. Und da komme ich zum heutigen Thema eigentlich schon. Wir haben den 16. Januar. Das ist noch so am Anfang des Jahres. Das heißt, wir haben alle gute Vorsätze an Silvester geknüpft oder von uns gegeben, auf dem Zettel geschrieben oder wie auch immer. Wir machen das nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ich habe, glaube ich, meine guten Vorsätze aus 2002 noch nicht erfüllt. Aber das Schöne ist es, dass wir am Altjahresabend unsere ganzen guten Vorsätze Gott in die Hand legen dürfen und dürfen sagen, ja, mach was draus. Ich habe es nicht geschafft. Und so kann man alles abgeben und das ist ganz gut so. Für dieses Jahr gibt es hier auch große Vorsätze, habe ich gehört. Es gibt einiges, was euch auf die Fahne geschrieben ist und vielleicht deshalb auch heute der Predigttext oder die Predigt als solches. Ich freue mich darauf, dass ich darüber reden darf. Es sind vielleicht auch ein paar gute Vorsätze, die am Ende der Predigt in euren Köpfen wach werden. Ich möchte aber vorher den Predigttext lesen, um den es heute geht. Und der steht im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Ah, da steht's schon. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig werden? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es hinausschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Also für diesen Predigttext, ganz ehrlich, habe ich so viele Assoziationen, dass ich die nächsten 14 Tage predigen könnte. Ein wunderschöner Predigttext, Bibeltext. Ich habe da von einem evangelischen Pfarrer ein wunderbares Bild an die Hand bekommen. Also er weiß es gar nicht, dass das so ist, aber habe ein bisschen was von ihm gelesen. Es ist ein Pfarrer aus der evangelischen Landeskirche und auf dieses Bild gehe ich näher auch nochmal ein. Aber vorher eine Frage, die ich gern stellen möchte. Und die lautet: Stell dir vor, du bist Christ und keiner merkt's. Ich lasse das so ein bisschen nachhallen, so bis in die letzten Reihen. Stell dir vor, du bist Christ und keiner merkt's. Ich versuch's doch ohne, das nervt mich, das Ding. Das geht prima, oder? Das geht wunderbar sogar. Das geht zum Beispiel im Urlaub oder indem man eine Gemeinde besucht, die vielleicht nicht gerade vor der Haustür ist, sondern 4, 5 Ortschaften weiter, wo einen keiner kennt. Das geht in der Schule, das geht auf der Arbeit und natürlich auch in der Nachbarschaft. Jetzt mal ganz provokativ gefragt, in all diesen Bereichen, die ich gerade angeschnitten habe, reden wir da wirklich viel davon, vom Christsein? Ist das wirklich oft ein Thema in unserer Runde am Stammtisch, beim Bier, bei der Arbeit? Stell dir vor, du bist Christ und keiner merkt's. Für Jesus war das kein Thema. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus nie damit gerechnet hätte, dass es für irgendjemanden überhaupt mal ein Thema werden kann. Er hat das gar nicht so gesehen, denn er sagt ganz klar hier im Evangelium, ihr seid das Salz der Erde, Freunde. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist nicht irgendeine Vorausschau oder sowas. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Darin liegen so viele Dinge verborgen in diesem einen Satz. Und ich möchte das mal so ein bisschen auseinanderpflücken und deutlich machen, was Jesus hier als ganz klare Aussage trifft. Ich hatte es mal so ein bisschen eben schon betont. Ihr seid das Salz. Ihr seid das Licht. Jesus hat sich nicht hingestellt und hat was gefordert oder hat gesagt, wenn ihr das oder jenes tut, könntet ihr vielleicht mal das Salz der Erde werden. Hat er nicht? Er fordert nichts. Er beschreibt hier einen ganz klaren Ist-Zustand, den er vorfindet. Und das ist das Geniale. Er sagt in diesem Moment, Christsein geht nicht, ohne dass man es merkt. Das haut nicht hin. Salz der Erde oder wenn ich es dagegen stelle, mal den Gegenpart, ein fader Christ. So ein feuchtwarmer Händedruck, der so gar nicht geht. So, ihr kennt das alle. Wenn einer so feucht sagt Hallo und es kommt dann so ein geht einfach nicht. Entschuldigung, das funktioniert nicht. Das ist ein Widerspruch in sich, oder? Das ist ein kompletter krasser Widerspruch. Oder nehmen wir das Licht. Licht der Welt. Es gehört zum Glauben dazu, dass es ausstrahlt. Jesus traut uns das zu. Trauen wir uns das doch auch einfach zu. Das ist der einfachste Weg. Lassen wir unsere guten Werke Zeugnis sein und den Vater, ich zitiere jetzt wieder, unseren Vater im Himmel preisen. Jesus spricht in der Bibel ganz oft von seinem Vater. Von seinem Vater. Von seinem Vater. Aber hier nicht. Hier sagt er ganz klar, unser Vater im Vers 16. Das ist hochinteressant, weil indem er sagt, und euren und unseren Vater im Himmel preisen, stellt sich Jesus mit uns auf ein und dieselbe Stufe. In eine Augenhöhe. Nicht mehr und nicht weniger. Zumindest in diesem Punkt macht er das. Und er sagt damit ganz klar, dass wir alle wichtig sind, ohne irgendein Wenn und Aber. Jeder gleich. Er stellt die Menschen als Licht und Salz dar. Und das sind alles elementare Dinge, ohne die das Leben als solches gar nicht funktioniert. Das haut nicht hin. Nehmen wir doch mal das Salz. Dieses winzig kleine Salzkörnchen. Wir könnten das so auf den Finger legen, man sieht es wahrscheinlich kaum. So unscheinbar und winzig wie jeder einzelne von uns, gemessen am Universum. Ich habe da immer mal so ein biblisches Bild. Da heißt es an einer Stelle, dass das ganze Universum in die Handspanne Gottes passt. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses Riesenuniversum, was ich mir sowieso nicht vorstellen kann, in diese Handspanne passt, wie unendlich groß muss Gott sein? Ein unfassbares Bild. Und ich kleiner Hans Wurst, ich bin doch auf dieser Universum und dann ist irgendwo die Erde und noch kleiner, ich bin doch überhaupt nicht zu sehen. Also er müsste ein mega riesen Mikroskop gebrauchen, um mich überhaupt zu sehen. Und dennoch liebt er mich. Und er sieht mich und euch und wir sind ihm wichtig. Das muss man sich vorstellen. Wie genial ist das denn? Salz gibt auch den entscheidenden Geschmack. Und das ist oft nur eine ganz kleine Prise. Es muss gar nicht viel sein. Aber wenn wir darüber nachdenken beim Kochen, die Hausfrauen wissen das besser als ich, wenn diese kleine unscheinbare Prise fehlt, schmeckt es nicht. Schmeckt nicht. Und so sind wir doch auch, oder? Es reicht oft schon, dass Menschen merken, dass wir, ich sag mal, regelmäßig zum Gottesdienst gehen. So unsere Nachbarn, ups, der hat schon wieder einen Anzug an. Der geht zum Gottesdienst. Der kommt nach Hause, der ist fröhlich, der ist gut drauf, der macht kein Miesepeter-Gesicht. Vielleicht merkt er sogar, dass es einem gut geht. Vielleicht bekommt er mit, dass sich das Leben um einen herum verändert, dass die Menschen, die aus dem Gottesdienst kommen, tatsächlich glücklich sind. Und vielleicht merkt unser Umfeld das noch gewaltiger, als wir es uns vorstellen können. Dass wir gar nicht mitkriegen, was diese Leute in uns sehen. Und das wiederum würzt unser Umfeld. Das bringt die Menschen ins Nachdenken und lässt andere Geschmack finden an den Dingen, die uns gut tun. Das ist eine Kettenreaktion, die ist nicht zu unterschätzen. Es würzt unser Umfeld, aber es rettet auch Leben. Ich mache jetzt mal eine ganz praktische Geschichte. Es wendet Gefahren ab, dieses Salz. Wenn wir zum Beispiel in der kalten Jahreszeit, so wie jetzt, es hat geschneit, es hat vielleicht auch gefroren, wenn wir das Salz auf den Gehweg streuen, dann kommt niemand mehr ins Rutschen, niemand stürzt, niemand fällt hin. Das Salz sorgt dafür, dass wir wieder einen festen Boden unter die Füße bekommen, Halt bekommen. Sorgt dafür, dass wir festen Boden haben. Naja, jeder von uns hat so ein Tau Salz in der Garage, im Keller oder irgendwo liegen, aber ihr könnt mir da bestimmt recht geben, das nützt nichts, wenn das Zeug im Keller ist oder im Sack in der Garage steht, sondern das muss ausgestreut werden, oder? Und am besten nicht mit einer, sondern mit zwei Händen. Mit vollen Händen das Salz ausstreuen. Wir sind das Salz der Erde, sagt Jesus. Wir sollen uns verstreuen und wir sollen Halt geben bei denen, die ins Rutschen kommen. Und das ist doch auch ein weiterer Punkt, der mir jetzt nochmal in den Sinn kommt. Dieses Salzkorn, wenn wir es auf der Hand haben, auf dem Finger, auf der Fingerkuppe und lecken dran. Dieses eine Salzkorn, das schmeckt schon richtig salzig, oder? Da tut sich schon was. Und jetzt denke ich in diesem Punkt an Konzentration, die hoffentlich bei euch jetzt noch nicht nachgelassen hat. Aber ich meine eher die Konzentration vom Salz, den Salzgehalt. Ich war noch nicht da, aber ich habe Filme gesehen, Reportagen gesehen vom Toten Meer. So besser. Ihr kennt das alle, das Tote Meer. Und ich finde es faszinierend, dass man in diesem Toten Meer nicht schwimmen kann. Es geht nicht. Es haut nicht hin. Schwimmen ist da vergebliche Liebesmüh. Und wenn irgendjemand Suizid begehen möchte im Toten Meer, der muss die Brühe höchstens trinken. Aber untergehen ist nicht, funktioniert nicht. Er wird einfach getragen. Er wird sprichwörtlich vor dem Absaufen bewahrt. Es haut nicht hin. Und das alles nur, weil der Salzgehalt im Toten Meer so unwahrscheinlich hoch ist. Ich kriege dieses Bild gar nicht so richtig auf der Reihe. Das ist ja genau wie wir Christen, wenn wir Salz der Erde sind, oder? Es macht ja uns als Gemeinde genauso aus. Wenn die Konzentration der Christen, ist das Bild, was ich gerade habe, so hoch ist wie der Salzgehalt im Toten Meer, etwa in dieser Gemeinde oder in anderen Gemeinden, ist ganz egal, wo Christen sich zusammentun, wo wir als Gemeinschaft, nicht als einzelnes Korn, Salz der Erde sind, dann können doch so unzählig viele Menschen mitgetragen werden, mitgehalten werden. Da geht keiner unter. Das ist nicht möglich. Es gibt keine Chance, dass dieser Mensch untergeht. Das kann einen Ort geben in den Gemeinden, wo das Salz der Christen trägt, wo Menschen Halt finden, wo sie Trost finden, Ermutigung, wo sie eben auch vor dem Ertrinken bewahrt werden. Wie viele Menschen suchen danach, so eine Kraft zu bekommen? Und vor dem Ertrinken bewahrt werden, das ist auch nicht so ganz einfach. Wir haben alle in unserem Leben mannigfaltige Untiefen, die umschifft werden wollen und in die wir manchmal einfach hineingeraten. Wir plumpsen da mitten rein. Und wenn dann eine Gemeinde da ist, ein Salzgehalt da ist, der wieder festen Boden unter die Füße bringt, dann sind wir alle dankbar dafür. Gemeinde ist so unwahrscheinlich wichtig für uns und auch für andere. Es geht dann noch weiter. In diesen Gemeinden wird gebetet. Und jetzt betet auf einmal einer für mich. Oder zwei. Oder drei. Ich habe in Ägypten eine schöne Erfahrung gemacht. Also nein, schön war sie nicht, aber im Nachgang war sie gut. Ich habe dort durch einen Unfall mein linkes Trommelfell verloren. Es ist geplatzt. Bin blöd ins Wasser gefallen worden. Ich war sehr gechillt, weil ich wusste, ich bin mit Gott unterwegs und meine Eltern waren auch dabei. Die haben, muss krank, nix, das ist alles gut, Badekappe auf, den Urlaub machen erstmal. Alles andere sehen wir später. Und ich bin nach Deutschland gekommen, nach Hause, in die Gemeinde und habe das erzählt. Und dann haben die mich auf die Gebetsliste gesetzt. Eine Woche später kamen die Leute auf mich zu und haben gefragt, wie ist es denn jetzt mit deinem Ohr? Hat sich was getan? Du warst auf der Gebetsliste, wir haben für dich gebetet. Das hat mir so unwahrscheinlich viel bedeutet. Ich kann das nicht in Worte fassen. Das hat so gut getan, zu wissen, in einer Gemeinschaft zu sein, die für mich betet. Und wenn sich da jeder einbringt, jeder, dann gibt es dieser Gemeinde doch auch ein riesengroßes Gesicht, oder? Eine wunderbare Ausstrahlung aus der Gemeinde hinaus in die Welt. Wenn das die Gemeinde nicht mehr mit ihren Mitgliedern, mit ihren Gemeindegliedern schafft zu salzen, mit was denn sonst? Es geht nur mit uns. Salz schützt natürlich auch vor Glätte. Und warum schützt es vor Glätte? Wie wir es vorhin gesagt haben, wenn wir es ausstreuen, was tut es? Es taut auf. Salz taut auf. Sind wir am nächsten Punkt. Auch wir Christen als Salz der Erde tauen auf. Und das kennen wir auch, wenn wir Beziehungen erleben um uns herum, die vielleicht kühl geworden oder vielleicht auch erkaltet sind. Egal, ob jetzt durch Schuld oder Verletzung, oder da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt für uns Christen, ich sage das mal einfach so, keine hoffnungslosen Fälle. Die gibt es nicht. Jesus sagt ganz deutlich, ihr seid das Salz der Erde. Und er sagt damit auch, ich traue euch das zu, die Herzen und die Erde aufzutauen. Ich traue es euch einfach zu. Wir dürfen, und jetzt gibt es ein englisches Wort, ich kann kein Englisch, ich sage es trotzdem, wir dürfen Icebreaker sein. Ihr wisst alle, was das ist. Und das deshalb, weil Gott um uns herum alles schon aufgetaut hat. Wir haben festen Halt unter den Füßen. Wir haben eine Gemeinde, die uns trägt. Wenn wir nicht das Eis zum Schmelzen bringen, dann gibt es niemanden, der das kann. Wir können es und wir tun es auch. Jeden Sonntag, jeden Samstag, in jedem Gespräch und in jedem Gebet. Es reicht ja oftmals schon, wenn wir einem Menschen gegenüber einfach ein Lächeln im Gesicht haben. Wenn wir auf die Menschen zugehen, ein freundliches Wort haben. Wenn wir etwas anstoßen, etwas in Gang setzen, etwas heil werden lassen. Das reicht manchmal schon. Und das kommt nicht von uns raus, das kommt durch Gottes Hilfe. Ist mir noch was aufgefallen beim Salz. Es gibt jemanden, der hat ein Gerät erfunden und dieses Gerät heißt Thermomix. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich selbst kann ja nicht kochen, ich gebe es zu. Aber ich kann leidenschaftlich gut essen, deswegen geht es auch nicht mehr zu. Aber es schmeckt mir halt. Und manchmal wage ich es dann trotzdem. Also dieser Thermomix, wenn ihr den nicht kennt, ich erkläre es kurz, das ist ein Gerät, kommt so ein Mixer da oben drauf, ist so ein Rührmesser drin und dann kann man einfach alles reinschmeißen, in der Beschreibung oder im Rezept, wie das heißt, steht alles drin. Reinschmeißen, oben drauf gibt es so Aufsätze, kann man, ich mache keine Werbeveranstaltung, kann man Fisch, Fleisch, egal, Gemüse, Deckel drauf einschalten und wenn es piepst, ist die Brühe fertig. Schmeckt gigantisch, schmeckt wie im Restaurant und das kann sogar ich. Und es klappt vor allen Dingen immer. Das geht wunderbar. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht und nie drüber nachgedacht. Mir ist aufgefallen, mit Salz garniert man sein Essen nicht. Man macht keinen lecker Salzrand drumherum, damit es schön aussieht. Man macht auch keinen Salat mit einer Salzkruste, weil es eben ein tolles Bild gibt. Nee, man nimmt das Salz, eine Handvoll oder einen Löffel voll, und schmeißt das mitten rein. Einfach rein in die ganze Brühe. Hinein. Das ist grandios. Das ist da mittendrin und wird also durchgequirlt. Sicherlich nicht schön für das Salzkorn, wenn es da so rumgewühlt wird. Aber noch schlimmer ist, das Salzkorn hat keine Ahnung. Soll ich jetzt den Brokkoli salzen oder die Kartoffel? Das ist alles in diesem Topf drin. Und das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist völlig egal, wen das Salz salzt. Und das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und wir machen das doch auch ständig. Wir verschwenden doch für andere Christen unsere Zeit oftmals, ohne dass wir auch nur das Gefühl haben, auf eine Gegenreaktion zu stoßen, oder? Das haben wir doch, das kennen wir doch. Aber vielleicht nützt es wem anders. Nämlich dem, der nebendran steht. Oder dem, der die Geschichte erzählt bekommt. Wenn wir das Salz sind und uns in diese Brühe hineinwerfen, heißt das nicht, dass meine Mühe, die ich für irgendeinen aufgebracht habe, diesem einen was bringt. Ich salze aber definitiv irgendjemanden. Das steht fest. Ich kann in dieser Brühe irgendjemanden erreichen. Und es spielt keine Rolle, wen. Paulus sagt im Kolosserbrief, im 4. Kapitel, im Vers 6, eure Rede sei allzeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr jedem zu antworten wisst. Eben, freundlich, aber gehaltvoll und nicht fade, oder? Wir ecken auch an. Na und? Christsein ist für Jesus auch nicht das Wohlfühlprogramm, das ganz Persönliche, schon gar nicht am Ende. Christen mischen sich ein. Sie geben, wie man heute sagt, ihren Senf dazu. Ich weiß manchmal nicht, warum. Es ist unbequem. Oftmals wird es gar nicht gewünscht. Die wollen gar nicht, dass wir den Mund aufmachen, weil eben dann was rauskommt, was keiner hören will. Und warum machen wir das? Ich stelle mir die Frage so oft, warum mache ich mich unbeliebt bei manchen Leuten? Weil Christen ebenso sind. Sie mischen sich ein, weil andere Menschen ihnen nicht gleichgültig sind. Weil wir nicht mit vorgehaltener Hand durchs Leben gehen. Darum mischen wir uns ein. Und dann kommen so Sätze wie, warum wird denn die Frau da so schlimm behandelt, so abwertend? Das kann kommen. Oder warum muss denn das Bier auf Festen immer fassweise durch das Zelt rollen? Warum müssen die alle volltrunken durch die Gegend laufen? Das kommt. Und wenn man mal aufpasst, meistens von Christen. Oder ist ja unverantwortlich, diesen Film mit einer Freigabe ab 6 Jahren, da müsste eigentlich ab 18 Jahre stehen. Da gucken uns die Menschen blöd an für. Aber wir mischen uns in der Welt ein. Es ist uns nicht egal. Wir sind besorgt um Wohl, Leib und Seele. Klar kann man auch sagen, ist es halt ab 6. Der süße und einfache Weg ist manchmal leichter, aber es ist nicht der bessere. Und wenn wir als Christen einen Weg wählen wollen, dann ist es einfach der ehrliche und der ist schwer. Wenn das Salz nicht mehr salzt, zu was ist es Nütze, sagt Jesus. Natürlich brauchen wir Mut dazu, wir brauchen eine Überzeugung, eine innere Überzeugung dazu. Wir müssen uns einmischen wollen, das muss von innen herauskommen. Das ist nichts, was wir lernen können, das ist was, was wir fühlen, was wir in uns haben. Und Jesus, und das möchte ich mal mit Nachdruck sagen, Jesus traut es uns doch zu. Er gibt diesen Punkt und er sagt, macht es. Trauen wir uns das auch? Ich möchte nochmal zum Lukas-Evangelium hüpfen, im Kapitel 17, Vers 33. Hier kommt nochmal ein Punkt, der für mich deutlich wurde im Laufe der Predigt. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Das heißt, ich brauche Mut, auch mal mein Leben einzusetzen, mein bequemes Leben einzusetzen, andere Wege zu gehen. Und das ist doch ein riesiges Geschenk, was wir hier bekommen durch Jesus Christus, oder? Ihr seid das Salz der Erde. Gut, dann mischen wir uns eben ein, aber dann stehen wir doch bitte schön auch dazu. Und jetzt, wenn wir dazu stehen wollen, jetzt brauchen wir was? Das Licht. Jetzt sind wir beim Licht. Ich bin das Licht der Welt. Da wollen wir hinkommen, das sagen zu können. Ich bin das Licht der Welt. Warum macht jetzt Jesus diesen Spagat? Warum paart er in dieser Geschichte des Salz mit dem Licht? Er hätte zwei wunderbare Gleichnisse schreiben können an verschiedenen Stellen. Einmal das Salz, einmal das Licht. Nein, er bringt es zusammen in einer kurzen Sequenz. Warum macht er das? Ich habe mir da echt das Gehirn zermartert. Ich habe mir Fragen gestellt, ich habe Denkanstöße gebraucht, sehr viele. Und am Ende ist das so einfach. Er macht es, weil Einmischung oder was wir eben hatten, weil Auftauen, weil Halt geben, weil Würzen in der Gemeinde. Ich gehe noch weiter, weil der Glaube und weil die Tragkraft des Glaubens nicht möglich ist, ohne das leuchtende Beispiel. Das ist alles. Ohne das leuchtende Beispiel geht's nicht. So einfach und genauso genial. Wir Christen können ja viel wollen, das haben wir ja alle. Wir wollen viel auf der Agenda haben, wir haben viele Dinge vor, wir können irresozial sein, wir können machen. Aber wenn wir das nicht leben, wenn wir das selbst nicht fühlen, wenn wir es nicht ausprobieren oder auch mal wagen, auch mal in Fußstapfen treten, die wir nicht kennen, wenn wir es nicht umsetzen, dann bleiben das einfach schöne Worte. Die können wir uns gegenseitig herunterbeten, wir können es auch lassen. Lasst uns alle das Licht Jesus, was in uns entflammt, was er in uns entflammt hat. Dieses wunderbare Feuer, was in uns brennt, in uns allen. Lasst uns das doch einfach auf einen riesengroßen Leuchter stellen. Und er sagt, macht das. Stellt es nicht unter einen Deckel, stellt es auf einen Leuchter. Und ich habe dann dieses Bild von diesem Leuchtturm im Kopf. Lasst uns doch wegweisend sein. Ein Leuchtturm ist eine Orientierungshilfe. Ein Licht ist eine Orientierungshilfe. Und da brauchen wir für diese Wegweisung Wertmaßstäbe. Und die haben wir als Christen. Dazu gehört Ehrlichkeit, dazu gehört Verlässlichkeit. Und ganz wichtig, es gehört Aufrichtigkeit dazu. Wenn ich aufrichtig sein will, muss ich für das, was ich sagen will, einstehen. Es geht nicht anders. Liebe Geschwister, lasst uns doch da einfach das Licht leuchten, auch wenn es uns schwerfällt. Auch da, wo wir belächelt werden, wo Menschen vielleicht abwertende Worte uns gegenüberbringen. Lasst uns gerade da das Licht sein. An diesem Punkt angekommen, wenn wir unser Innerstes nach außen kehren, wenn wir von Jesus Christus erzählen und Leute lachen uns aus, da dürfen wir nicht aufhören. Denn da hat das Salz bereits angefangen aufzutauen. Da hat das Salz bereits angefangen zu wirken. In diesem Moment, wo sie lachen, fangen sie an nachzudenken. Vielleicht schämen sie sich. Vielleicht haben sie einen ganz anderen Hintergrund, den wir nicht kennen. Aber genau da fängt es an. Jedes Licht, und wenn es auch nur so ganz klein ist, ich weiß es, manchmal begegnen mir Menschen, die sagen dann, oh, was soll ich denn machen, was soll ich denn ausrichten? Ich bin doch so ein ganz kleines Licht im ganzen großen Feld. Ich kann nichts bewirken. Doch kann sie, kann er. Denn dieses ganz kleine Licht sind wir alle. Wir sind nicht mehr als dieses kleine Licht. Niemand hat ein größeres, wir haben alle das Gleiche. Und dieses kleine Teelicht, das kann uns in der Teestunde beim Kaffee trinken eine nette Atmosphäre schaffen. Wenn zwei oder drei Lichter zusammenkommen, wird es ein bisschen heller. In der Osternacht, wenn alle eine Kerze haben, wir machen das Licht aus, ist es fast taghell. Und wenn alle Christen ihr kleines Teelicht zusammenschieben, haben wir ein Flutlicht. Ein richtiges Flutlicht. Das scheint ins Weltall, ich weiß nicht wohin, völlig egal. Ein riesiges Flutlicht. Und dieses Licht wird Kraft haben, um die Finsternis zu vertreiben. Und darum geht es. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, sagt Jesus, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt könnte ich das falsch deuten und könnte sagen, macht euer Licht an, damit Gott sieht, was ihr Gutes tut. Da geht es nicht drum. Es geht nicht darum, was Gott sieht. Gott kennt euch, Gott braucht eure Werke nicht. Gott kennt euch und guckt in euer Himmel, nein, in euer Herz hinein. Er schaut hinein und weiß genau, was ihr tut, was ihr nicht tut, was gut und was schlecht ist. Aber es geht um die Welt. Und die Welt da draußen braucht das leuchtende Beispiel, braucht unser leuchtendes Beispiel, um auf Gott aufmerksam zu machen. Deshalb sollen wir unser Licht auf einen Leuchter stellen. Jesus sagt das nochmal deutlicher in diesem Vers hier in der Bibel, wo er wirklich dieses Licht nach vorne kehrt. Ich möchte nochmal in Lukas 6, da haben wir im Vers 36 etwas lesen, was das nochmal hervorhebt, dieses Licht. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es dauert einen Moment, um das in einen Punkt zu bringen, aber wenn wir Gottes Kinder sein wollen, Gott, der doch so barmherzig ist und gnädig und reich an Güte und Liebe, wenn er das in unserem Leben bewirkt, wenn er seine Sonne aufgehen lässt, über Bösem und Gutem gleichermaßen, dann haben wir gar keine andere Wahl. Dann müssen wir etwas von dieser Güte ausstrahlen, oder? Es geht nicht anders. Liebe, Wärme, Liebe hinaus in die Welt tragen, die oft kalt und so ungastlich ist. Alles andere als nett. Jetzt stelle ich nochmal die Frage, die ich eingehend gestellt habe, aber ich verändere sie ein bisschen. Stell dir vor, du bist Christ und man merkt's. Stell dir vor, du bist Christ und man merkt's. Und stell dir jetzt mal vor, jemand anders hat durch dein Christsein zum Glauben an Gott gefunden. Wer weiß, vielleicht im Urlaub, vielleicht auf der Arbeit, bei Kollegen, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, ich weiß es nicht. Aber genau das wünscht sich Jesus, dass Menschen durch unser Licht, durch unser Zeugnis zu Gott finden. Mir passiert das immer häufiger, ich habe also kaum noch Gespräche mit Freunden, mit Bekannten, die nicht relativ schnell auf das Thema Glaube, Gott oder Bibel kommen. Hätte ich früher nicht gedacht. Und jedes Mal komme ich in wahnsinnig schöne Gespräche. Ganz selten wird ein Gespräch mal abgeblockt. Und das ist nicht immer gewollt, oftmals ganz ungewollt. Wir sprechen über die Arbeit, ich bin als Beruf Clown und man kommt über diese Arbeit mit den Kindern auf einmal zu einem Thema, was wieder mit Kindern zu tun hat. Dann sage ich, ja, Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Zack, bin ich im Thema. Und schon haben wir ein wunderbares Gesprächsthema und wir reden wieder über Gott und Bibel und über Glauben. Es sind Gespräche, die ich nicht immer forciere. Und die passieren meistens dann, wenn wir auf Menschen treffen, die zur Ruhe kommen, die nicht mehr in ihrem Alltagsstress sind, die vielleicht im Urlaub im Nachbarcampingwagen sind oder im Nachbarzimmer im Hotel, die runterfahren, die man beim Essen antrifft, man setzt sich dazu, man betet das Tischgebet und die sagen, brauchen wir das? Ja, ich schon. Ich kann auch für Sie beten. Zack, bin ich im Gespräch. Oder im Urlaub am Heidesee, wir waren mit dem Wohnwagen vor 2 Jahren schon. Vor 2 Jahren waren wir am Heidesee und haben dort unser Wohnwagen aufgebaut. Vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel. Und ich habe die Sat-Antenne hingestellt mit dem Dreifuß und habe da gesucht und gemacht und getan. Ich kriegte kein Bild. Und so ein Hang hoch war ein ganz alter Wohnwagen und da kam ein älterer Mann, der stand da so am Rand, ich hatte ihn schon stehen sehen, und er hat mich da bewundert, wie ich da mit diesem Kabel kämpfe. Und hat dann gesagt, also das mit dem Dreibein und dem Wind und so, das haut nicht hin. Sie brauchen einen Sattfinder. Da habe ich gesagt, also ich habe alles. Ich habe auch einen Gottfinder, aber ich habe keinen Sattfinder. Da guckt er mich erst an und sagt, Moment mal, und geht weg und bringt einen Sattfinder und gerät, hat er angeschlossen und hat mir meine Satzschüssel so ausgerichtet, dass ich Fernsehen hatte. Und habe ich gesagt, vielen Dank für Ihre Hilfe, dann zeige ich Ihnen die Tage den Gottfinder. Da lächelte er und ging. Und wir haben uns dann die ganze Zeit, als wie die Leute auf dem Campingplatz waren, über Gott unterhalten. Ich bin also hingegangen und habe das, was ich versprochen habe, eingelöst, mit einer Gideon-Bibel in der Hand. Und wir haben erst langsam und dann immer intensiver über Gott gesprochen. Ich habe erfahren, dass er seinen Sohn durch eine schwere Krankheit verloren hat und er mit Gott hadert. Aber wir hatten wahnsinnig tiefgehende Gespräche. Und am Ende des Urlaubs hat er mir uns gestattet, ihm eine Großdruck-Gideon-Bibel zu schenken mit einer Widmung drin, mit einem Bibelvers, den wir den Leuten mit auf den Weg gegeben haben. Das war eine wunderbare Erfahrung in diesem Urlaub. Und wir haben sehr, sehr viele tolle Gespräche über Gott geführt, die ganz weggekommen sind von dem Hadern und von dem Leid, den diese Menschen erfahren haben. Das geht auch. Oder ein anderes Beispiel, weil ihr habt ja jetzt gerade das Thema für dieses Jahr. Ich habe ein neues Auto gekauft und brauchte neue Nummernschilder und bin dann auf die Zulassungsstelle und habe gesagt, so, ich hätte jetzt gerne ein paar neue Schilder. Und dann fragte mich die nette Dame, was ich drauf haben will. Und da habe ich so gesagt, ah ja, Andreas, Karin, AK oder KA, irgendwas Schönes. Aber die hat nichts Gescheites. Und dann habe ich gesagt, ah, wissen Sie, nehmen Sie JC. Und dann fragte sie, welche Zahlen. Sag ich, ach, das überlasse ich jetzt wem anders. Lassen Sie sich inspirieren, mir ist das wurscht. Und habe auch nicht auf den Zettel geguckt. Bin also zu dem nebenan in den Laden gegangen. Die haben die Nummernschilder gepresst. Und ich kriegte die Schilder und es stand drauf, JC 114. Da habe ich so gedacht, 114, was ist das denn? Ein Bibelbuch, Jesus Christus, vielleicht ein Psalm. Und habe nachgeschaut und habe ihn auch gefunden im Psalm 114. Das ist der Auszug aus Jerusalem, der Auszug aus Ägypten, der Jubelpsalm. Und ich habe mich so wahnsinnig gefreut. Ein Aufbruch, eine Freude in diesem Psalm, ein neuer Anfang. Und ich habe Menschen getroffen, auch in meinem Umkreis, die gesagt haben, was hast du auf deinem Auto da stehen? JC, das hat da mit euch gar nichts zu tun. Was heißt denn das? Oder hast du es gar nicht ausgesucht? Sag ich, doch, habe ich. Heißt Jesus Christus, 114, ist ein Psalm. Schau mal nach, ist ganz kurz. Und schon war ich wieder im Gespräch. Und darum geht es. Gesprächsimpulse finden, mit Leuten ins Gespräch kommen. Oder einfach mal, wenn Menschen offensichtlich entgegenkommen, denen es nicht gut geht. Die krank sind oder alt sind oder vielleicht einfach nur schlecht drauf sind. Ich würde das Wort mit Sch am Anfang gerne benutzen, aber das möchte ich heute Abend nicht. Aber es gibt Tage, die kann man nicht anders betiteln als mit diesem Sch-Wort. Es geht nicht anders. Und solchen Menschen gegenüberzutreten und zu sagen, wollen wir nicht einfach mal zusammen beten? Machen Sie es mal. Also die Blicke sind teilweise köstlich. Aber es ist bis auf ganz, ganz seltene Fälle immer als Resonanz gekommen, ja, können wir ja mal machen. Und ich habe dann gesagt, ja, es tut nicht weh, es kostet nichts. Und eins habe ich gelernt, schlimmer kann es nicht werden. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gebetet. Und ich habe festgestellt, dass diese Menschen genau das gebraucht haben und dass es ihnen gut gegangen ist und dass sie wiedergekommen sind und der ein oder andere auch in die Kirche geht. Nicht regelmäßig, aber hin und wieder. Und an diesem Punkt möchte ich sagen oder möchte ich bitten, lasst uns als Gemeinde, lasst uns als Christen bitte keine frommen U-Boot-Fahrer sein, die irgendwo unterhalb der Wasseroberfläche rumtümpeln, ab und zu mal das Kuckrohr ausfahren und zu schauen, ob alles rein ist, sondern lasst uns auftauchen, lasst uns gesehen werden, lasst uns, das Thema von heute, erkennbar, lasst uns sichtbar sein. Das möchte ich euch auf den Weg geben. Salz der Erde, Licht der Welt, das seid ihr in meinen Augen, sagt Jesus. Und ich möchte schließen mit den Versen des Paulus aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, im Kapitel 15, Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Amen.